Ja, wir machen weiter in unserer Serie zur Gemeindevision und ihr habt sicher gemerkt, dass nicht jedes Kapitel von Nehemia gleich viel Bezug hatte zur Vision von unserer Gemeinde. Ich habe das bewusst gemacht, ich wollte den Text nicht vergewaltigen und einfach irgendwie auf Biegen und Brechen etwas auf unsere Vision münzen. So ist es jetzt letztes Mal nicht unbedingt so auf die Vision bezogen gewesen, aber das Mal wird es wieder ein bisschen mehr sein. Ja, wenn man so schaut, wie sich unsere Bevölkerung entwickelt, dann kann man sagen, an 2008 hat es angefangen, dass mehr Menschen in Städten gewohnt haben als auf dem Land. Und die Entwicklung von 1950, wo es 30% gesehen sind, die in Städten gelebt haben, geht an zu einer Prognose im Jahr 2050, wo 68% werden in Städten leben. Es gibt momentan 548 Millionen Städte und die grösste von diesen Städten ist Tokio mit 37 Millionen Einwohnern. Also die Zahlen, die sagen, ein Trend, dass Menschen eben immer mehr in Städten wohnen. Das machen sie freiwillig und auch unfreiwillig. Das eine ist, dass natürlich die Städte immer mehr wuchern und dadurch Vororte oder Dörfer eingemeindet werden. Das ist zum Beispiel auch der Fall, wo ich herkomme, das Bratteln, das war auch ein Dörfchen, oder? Aber das ist explodiert durch die industrielle Entwicklung und heute ist das ein Dorf, aber eigentlich eine Stadt mit 17'000 Einwohnern und es ist alles zersiedelt. Aber es ist auch so, dass die meisten eigentlich vom Land in die Stadt gehen. Sie machen das, um der Armut zu entfliehen, sie machen es zum Abendfinden, sie wollen vielleicht der Enge vom Dorfleben entfliehen und sie suchen zum Teil natürlich auch ein bequemeres Leben. Und so kann man sagen, weltweit zieht die Leute richtig in die Städte. Aber an der Dazumal, im Nehemia, da war das eigentlich anders gewesen. Da war gerade das Gegenteil der Fall gewesen. Die meisten Leute haben auf dem Land gelebt und die meisten von den Juden, die im Umkreis von Jerusalem gewohnt haben, die haben gar nicht wollen in der Stadt wohnen. Und ich lese euch jetzt vor aus Nehemia 11, 1 bis 3. Alle führenden Männer hatten sich in Jerusalem niedergelassen. Aus dem übrigen Volk sollte jede 10. Familie in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohnen. Sie wurden durch das Los bestimmt. Die anderen Familien konnten in ihren Heimatorten bleiben. Doch wer freiwillig nach Jerusalem zog, wurde vom Volk besonders geehrt und gesegnet. Das ist ein Bericht, der fängt an, nachdem eben die Stadtmauer fertig war. Also die Stadtmauer war fertig und die meisten Leute haben lieber in den Dörfern gewohnt. Die Gründe können ja ganz verschieden sein. Vielleicht haben sie nicht in der Stadt wohnen, weil Jerusalem immer wieder Opfer geworden ist von der Zerstörung und da ist man lieber ein bisschen außerhalb gesehen. Oder vielleicht haben sie auch die eigenen Felder nicht aufgeben wollen, die ihnen zur Selbstversorgung gedient haben. Vielleicht war ihnen einfach wohl in ihrem Setting, in ihrem Umfeld. Und so hat sich eigentlich die paradoxe Situation gegeben, dass die Stadt fertig war, also die Mauer war fertig, sie war gepflegt, die Türme waren wieder aufgerichtet, die Stadttore waren eingehängt, die Wehranlagen waren wieder intakt, aber die Stadt war fast menschenleer. Und das steht an anderer Stelle in Nehemia 7,4, wo aber die Mauer auch schon fertig war. Da steht, Jerusalem war sehr groß, doch es lebten erst wenig Menschen dort und die zerstörten Häuser waren noch nicht wieder aufgebaut. Also es ist so, dass da geschrieben ist, Jerusalem war sehr groß, aber es ist ohne Leben gewesen. Und das hat einen Zusammenhang mit der Vision von Nehemia. Seine Vision, die ist auch gross gewesen. Er hat eine grosse Vision für Jerusalem, für die Stadt von Gott, dass sie eine Heimat wird von Gottes Volk wieder, dass es ein Zentrum wird von der Anbetung im Tempel, dass das Volk in Jerusalem ein Musterbeispiel von einer sozialen und gerechten Gesellschaft abbildet und dass sie dadurch eine Hoffnung in ihr Umfeld ausstrahlen, so wie ein Lichtsinn für die Völker rundum. Also der Nehemia, der hat eine grosse Vision gehabt. Aber noch hat die Vision nicht gelebt. Aber sie hat so langsam angefangen zu leben. Und mit unserer Vision ist das eigentlich ähnlich. Wir haben auch eine grosse Vision. Wir haben den Satz geprägt, miteinander, füreinander, Kirche für alle sein. Wir wollen miteinander Jesus nachfolgen. Wir wollen miteinander auf geistliche Wahrheiten, Versprechen von Gott vertrauen. Wir wollen miteinander Schritt im Glauben gehen. Wir wollen miteinander einen biblischen Lebensstil im Alltag einüben und damit Gott verherrlichen und ihn anbeten. Und wir wollen füreinander schauen, wir wollen füreinander sorgen, wir wollen füreinander im Gebet einstehen und wir wollen füreinander ermutigen sein. Und wir wollen Kirche für alle sein. Kirche für alt und jung, für fremde und vertraute Menschen, für Menschen, die Jesus kennen, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für solche, die sympathisch sind und solche, die vielleicht eher unsympathisch sind, für Angepasste und Unangepasste. Wir wollen Kirche für alle sein. Und wir wollen Gottes Reich bauen in unserem Dorf, in den Dörfern rundum, in unserer Region, im Wieland. Wir wollen Teil sein von Gottes weltweiten Kirche. Wir stehen am Anfang von unserer Vision. So wie in Jerusalem steht quasi die Mauern. Die Mauern, das ist der Visionssatz. Das umfasst das, was unsere Vision sein soll. Aber jetzt geht es darum, die Vision mit Leben zu füllen. Weil wenn sie nicht mit Leben gefüllt ist, dann sind die Worte einfach eine Aneinanderreihung von toten Worten, die nicht lebendig sind. Genauso wie eben in Jerusalem eine Ansammlung von leeren Häusern gewesen wäre, wenn die Einwohner nicht hätten in Jerusalem anfangen zu leben. Und darum ist eben der Nehemia gegangen und hat Leute gesucht, die in dieser Stadt leben wollen. Er wollte, dass die Leute drinnen leben, damit sie seine Vision leben konnte. Und dafür mussten die Juden im Umkreis von Jerusalem zuerst gewinnen. Die sind nicht einfach von allein begeistert und auf den Zug aufgekommen, sondern die hätten müssen gewinnen. Und er hat das gemacht, indem, dass er als erstes mit den führenden Personen im Volk in Jerusalem hat angefangen wohnen. Alle führenden Männer hatten sich in Jerusalem niedergelassen. Alle haben angefangen in Jerusalem wohnen, wo eine führende Position hatte. Der Noah ist gegangen und hat Leute ausgelost, die mit ihnen in Jerusalem sollen wohnen. Aus dem übrigen Volk sollte jede zehnte Familie in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohnen. Sie wurden durch das Los bestimmt. Er hat ausgelost, wer mit ihnen in Jerusalem soll anfangen wohnen. Das ist das Zweite. Und als Drittes hat er die Freiwilligen ermutigt, in der Stadt zu wohnen. Da heisst, doch wer freiwillig nach Jerusalem zog, wurde vom Volk besonders geehrt und gesegnet. Also, sie haben die freiwillig in Jerusalem gewohnt haben, ermutigt, indem sie sie gesegnet und geehrt haben. Durch diese drei Massnahmen hat Nehemia die Bevölkerung für die Vision gewinnen, die er hatte. Und ich möchte euch auch gewinnen für unsere Vision vom Miteinander, Füreinander, Chille für alle sein. Ich möchte euch dafür gewinnen, dass wir eben miteinander, füreinander, Chille für alle sein, mit Leben füllen. Dass das Miteinander unsere Gemeinde prägt. Dass füreinander das ist, was wir zum Ausdruck bringen. Und dass Chille für alle sein unsere Sicht ist für die Menschen in unserem Umfeld. Und mir ist bewusst, dass ich euch hier dafür gewinnen muss. Denn eine Vision mit Leben zu füllen, das bedeutet oft, dass man Altes und Gewohntes ablegen muss. Dass man vielleicht Sicherheiten aufgeben muss. Man muss Neues wagen und ein Risiko eingehen. So wie es eben auch in Jerusalem war. Um in der Stadt zu leben, haben die Leute aus dem Umfeld, die Juden, die haben auch ihr gewohntes Leben auf dem Land hinter sich lassen. Die mussten die Sicherheit von der Selbstversorgung durch einen eigenen Acker, die haben sie müssen aufgeben. Und sie haben sich müssen auf etwas Neues einlassen. Das soziale Netz zurücklassen. Und dafür hat Nehemiah sie zuerst müssen gewinnen. Und er hat es gemacht, indem er ihnen mit seinem Beispiel vorausgegangen ist. Denn er hat ja seine sichere Stellung, seinen Job in Susa, hat er aufgegeben. Er ist ganz allein nach Jerusalem gekommen, in eine Stadt, die komplett zerstört war. Er hat ein neues Leben angefangen dort. Und er ist nach Jerusalem gekommen, obwohl er eigentlich keine Verwandten hatte. Also er hat eigentlich auch niemanden gekannt. Er ist mit seinem Beispiel vorangegangen. Und zum euch gewinnen, für unsere Vision, möchte ich auch mit Beispiel vorangehen. Ich möchte durch mein Reden und Handeln unsere Vision vom Miteinander, Füreinander, Kirche für alle sein, mit Leben füllen. Weil ich weiss, wie wichtig das ist, dass jemand vorangeht. Das war schon bei Mose so gewesen. Dass er vorangegangen ist, um das Volk aus Ägypten rauszuführen. Oder beim Josua, der das Volk ins verheißene Land eingeführt hat. Oder eben jetzt beim Nehemiah, der das Volk wieder neu ansiedeln wollte in der Stadt von Gott. Und das ist heute noch so. Damit eine Vision lebendig werden kann, braucht es Menschen, die vorausgehen. Menschen, die Möglichkeiten sehen. Die sich Ziel stecken. Die Sachen anpacken. Die den ersten Schritt machen und die neue Wege ausprobieren. Und das müssen nicht so riesige, gigantische Führungspersönlichkeiten sein, wie der Mose oder der Josua. Es müssen auch nicht so visionäre Grössen sein, wie zum Beispiel der Martin Luther King oder der Mahatma Gandhi oder der Elon Musk. Es können Menschen sein wie du und ich. Denn jeder kann vorangehen, wenn wir miteinander leben wollen, wenn wir es füreinander leben wollen. Jeder kann vorangehen, wenn wir Kirche für alle sein wollen. Und die Frage ist, wo könntest du vorangehen? Wo könntest du mit deinem Beispiel vorangehen, wenn es darum geht, unsere Vision umzusetzen? Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich bin nicht jemand, der vorangeht. Mir fehlen doch die Ideen. Mir fehlen die Visionen. Mir fehlt Energie und mir fehlt auch der Mut. Und trotzdem kannst du helfen, unsere Vision zum Leben zu bringen. Du kannst helfen, indem dass du dich darauf einlässt, den Satz umzusetzen. Oder indem dass du ausprobierst, wie man das leben könnte. Indem, dass du vielleicht andere nachahmst, die gute Ideen haben. Oder dass du eben mitmachst, wenn andere Ideen haben. Wie man den Satz könnte zum Leben bringen. Denn es braucht nicht nur Menschen, die vorangehen, sondern es braucht auch Menschen, die mitgehen. Es braucht Menschen, die sich anstecken lassen von einer Vision. Und einfach mitgehen. Und wir haben ja als Gemeindeleitung verschiedene Ideen ausgearbeitet mit euch zusammen und diesen Visionsüben, wie man eben dieser Vision von uns könnt Leben einhauchen könnt. Praktisch. Und das eine ist ja das Sommerfest, das wir wieder werden, organisieren werden. Und ich hoffe, dass das so in diesem Rahmen kann stattfinden kann, wo wir ein Speed-Dating von Jung und Alt geplant haben, um ein Miteinander zu leben. Dann Projekt, das wir im 2021 angehen wollen, etwas gemeinsam auf die Beine stellen mit dem regionalen Pfingstlager. Oder dann das Gemeindewochenende im Herbst, wo wir jetzt schon provisorisch reserviert haben, also das wird stattfinden. Dann die Männerabend, wo wir aufleben wollen, ein Miteinander und füreinander unter uns Männern. Das Bistro, das wir einrichten wollen und baulich etwas umsetzen wollen, dass wir einfach auch ein Miteinander pflegen können, am Sonntag nach dem Gottesdienst, aber je nachdem auch unter der Woche. Der Basar, wo wir vielleicht in einer einfacheren Form wegen Corona-Auswirkungen das Jahr werden anbieten. Wir haben verschiedenste Sachen, die wir angedacht haben, die ich euch auch schon geschrieben habe in dem Infomail. Es gibt Sachen und Ideen, die Leute auch schon entwickelt haben während der Krisenzeit jetzt, die es miteinander und füreinander gestärkt haben. Der Gebetschat zum Beispiel. Oder das Angebot eben von diesen Karten, von der Margrit Krauer, die man hier holen kann und kann verschicken kann. Ein Füreinander, ein Miteinander. Die Frage ist, wie sieht das bei dir aus? Machst du bei diesen Sachen mit? Gibst du dir rein? Wenn eine Vision so lebendig werden soll, dann braucht es Menschen, die mitmachen. Und bei Nehemia sind das interessanterweise die Leute gesehen, die ausgelost worden sind. Die sind ins kalte Wasser gesprungen und die haben einfach einmal ausprobiert, wie das sein wird, in diesem Jerusalem zu wohnen. Sie haben ausprobiert, wie es ist, in der Stadt von Gott zu leben und wie es ist, die Vision von Nehemia umzusetzen. Und die haben das natürlich nicht ganz freiwillig gemacht, oder? Das habt ihr ja gehört im Text. Also wenn man ausgelost wird, ist das nicht so freiwillig. Die sind ganz mit leichtem, sanftem Druck, also vor allem dazumal war das schon sanfter Druck gewesen, dazu bewogen worden. Aber bei uns ist das natürlich anders. Bei uns wird niemand zu irgendetwas gezwungen. Bei uns ist alles freiwillig. Aber wir wollen all die ermutigen, die es freiwillig machen. So wie eben auch dazu mal die Freiwilligen auch ermutigt worden sind. Indem das besonders für sie gebetet worden ist und dass sie gesegnet worden sind. Im Vers 2 steht, doch wer freiwillig nach Jerusalem zog, wurde vom Volk besonders geehrt und gesegnet. Also die Freiwilligen sind vom Volk besonders geehrt und gesegnet worden. Denn die haben gewusst, wie wertvoll das Freiwillige sind für die Besiedlung von Jerusalem. Und genauso wertvoll sind Freiwillige, wenn es darum geht, einer Vision Leben einzuhauchen. Denn die Freiwilligen, das sind die Leute, die eine Vision zu ihrem Herzensanliegen machen wollen. Es sind die Leute, die sich mit der Vision identifizieren. Es sind die, die sie verinnerlicht haben. Und es sind die Menschen, in denen eine Vision eben schon das Leben angefangen hat. Und das ist eine Grundvoraussetzung für eine Vision. Dass die lebendig werden kann. Sie muss in dir leben. Und das gilt für eine Vision, für dein persönliches Leben. Und das gilt für eine Vision für uns als Gemeinde. Die Idee, was aus dir und deinem Leben könnte werden, die muss in dir leben, damit sie eine Wirklichkeit werden kann. Und was aus uns als Gemeinde werden kann, das muss auch in uns leben, wenn es Wirklichkeit werden soll. Wenn eine Vision lebendig werden soll, dann muss sie in uns leben. Wenn dieser Satz hier nicht nur leere Buchstaben sein soll, miteinander, füreinander, Kirche für alle sein, dann muss er in uns leben. Und er lebt in uns, wenn er unser Denken prägt. Wenn er unsere Entscheidungen beeinflusst. Wenn es unser Handeln bestimmt. Unsere Gefühle leitet. Und unser Gebet beinhaltet. Ein Visionssatz lebt in dir, wenn du bei allem fragst, was du machst. Dient das dazu, dass wir ein Miteinander haben? Dient das, was ich sage und mache und plane dazu, dass unser Füreinander wachsen kann? Dient es dazu, dass wir Kirche für andere sein können? Je mehr, dass du dir das immer wieder fragst, umso mehr wird der Visionssatz in dir leben. Und je mehr von uns sich das fragen, bei allem, was wir machen, umso mehr wird der Visionssatz bei uns als Gemeinde lebendig werden. Und er wird so lebendig, dass er uns in Fleisch und Blut übergeht. Und wo das geschieht, da denkst du automatisch für andere. Da sind dir andere automatisch ein Anliegen. Wenn das geschieht, dann ist es selbstverständlich, dass man Sachen füreinander macht. Und es ist völlig normal, dass wir Kirche für alle sind. Wenn Menschen eine Vision so verinnerlicht haben, dass sie im Fleisch und Blut übergegangen ist, dann fangen sie an, die Vision zu verkörpern. Und das gilt für jede Vision. Wenn du eine Vision, eine Idee hast oder einen Traum, den du so verinnerlicht hast, dass er dir im Fleisch und Blut übergegangen ist, dann fängst du an, das zu verkörpern. Und so können eigentlich Menschen die verschiedensten Sachen, Träume, Visionen verkörpern. Zum Beispiel Mutter Teresa, die verkörpert doch Barmherzigkeit. Der Martin Luther King verkörpert zivile Ungehorsam. Der Nelson Mandela verkörpert doch den Verzicht auf Rache. Der Putin verkörpert doch den Machterhalt. Der Donald Duck, beziehungsweise der Dagobert Duck, der verkörpert doch Gitz und Gier. Und Asterix und Obelix, die verkörpern Unbiegsamkeit. Du musst noch einmal gegen Nordwesten rausfahren, zum Hinkelstein, wo jemand ja aufgestellt hat, zum Protestieren gegen das Tiefenlager von der Nagra. Das Bild, da kommt dir sofort in den Sinn. Widerstand, Unbiegsamkeit. Menschen können die verschiedensten Sachen verkörpern. Und sie verkörpern das, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du an sie denken tust. Wir alle kennen doch Menschen. Wenn du an sie denkst, dann kommt dir sofort etwas in den Sinn. Denke da jemand. Wenn ich ihn sehe und an ihn denke, dann denke ich sofort an einen Fels in der Brandung. Das ist für mich jemand, der verkörpert für mich die Standhaftigkeit, aber auch ein Stück weit die Sturheit. Oder du denkst an jemand anderen und du siehst sofort, der verkörpert den Leichtsinn. Ein anderer, wenn du an ihn denkst, denkst du sofort an Grosszügigkeit. Der verkörpert Grosszügigkeit. Ein anderer an Geduld. Ein anderer Ermutigung. Menschen verkörpern ganz unterschiedliche Sachen. Das sind die Sachen, die dir als erstes in den Sinn kommen, wenn du an sie denkst. Und die grosse Frage ist, was denken die Leute als erstes, wenn sie an dich denken? Und ich sage dir, das ist mit grösster Sicherheit das, was du eben verkörpern tust. Und das Interessante ist, dass das nicht unbedingt das ist, was mit deinem Selbstbild übereinstimmt. Wie du dich siehst und was du für andere verkörperst, das sind aber zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und wie wir uns als Gemeinde selber sehen und wie die Leute um uns herum uns sehen und würden sagen, was wir verkörpern, das sind aber zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und wenn das so ist, und die Leute nicht das hier als erstes denken, wenn sie uns sehen oder etwas von uns hören, dann lebt die Vision noch nicht so richtig in uns. Und darum verkörpern wir sie noch nicht. Aber wenn eine Vision Kraft hat, dann müssen wir sie verkörpern. Wenn sie eine Wirkung entfalten soll, dann müssen wir sie verkörpern. Und wie das geschehen kann, das hat uns Jesus vorgemacht. Jesus ist der, der eine Vision auf vollkommene Art und Weise verkörpert hat. Er hat die Vision vom Vater zur Rettung der Welt verkörpert. Gott ist Mensch geworden. Gottes Idee zur Rettung der Welt hat Fleisch angenommen. Hat angefangen zu leben in Jesus Christus. Er verkörpert die Vision von Gott, die Welt zu retten. Und wenn du an Jesus denkst, dann denkst du sofort an Erlösung und an Rettung. Und genau das verkörpert Jesus. Der Wunsch von Gott, die Welt zu retten. Und der Wunsch, den kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen, wo man kann über das Leben von Jesus stellen. Und er hat das selber ausgesprochen, in Markus 10, 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Satz, das ist wie der Visionssatz über dem Leben von Jesus. Gottes Vision für den Dienst von Jesus an dieser Welt. Und Jesus hat diesen Satz verkörpert. Mit allem, was er gesagt hat, was er gemacht hat, was er gefühlt hat, was er gedacht hat. Und weil er das verkörpert hat, ist Gottes Liebe und Gnade und Erbarmen und Güte und Retterliebe aus all seinen Poren rausgedrungen. Und wenn wir die Vision, die dahinter steht, miteinander, füreinander, Kirche für alle sein, anfangen zu verkörpern, dann dringt auch aus uns raus Gottes Liebe, Gnade und Güte, aus allen Poren raus. Dann wird eben seine Retterliebe spürbar in allen Anlässen. Dann kann man seine Retterliebe erahnen in allem, was wir machen. Und für diese Vision möchte ich dich gewinnen. Und für diese Vision, glaube ich, lohnt es sich eben, alles aufzugeben, Sachen zurückzulassen, sich aufzumachen, Neues zu wagen, sich einzubringen, Opfer zu bringen. Wie das Bewohner von Jerusalem oder die Bewohner vom Umland auch gemacht haben. Sie haben sich aufgemacht, haben sich gewinnen lassen, für die Vision von Nehemia und sind auf Jerusalem gegangen und haben dieser Vision Leben eingehaucht. Haben angefangen, die Vision zu verkörpern. Und die Frage ist, wie ist das bei dir? Was willst du verkörpern? Welche Vision bist du? Denn die Vision bist du, weil du sie verkörperst. Aber was für eine Vision? Und ich bete und ich hoffe, es ist die Vision, die wir haben, die aus der Vision raus ist, die Gott hatte, Menschen zu retten, Menschen in eine lebendige Beziehung mit ihm zu führen. Und daran wollen wir arbeiten, wenn wir miteinander, füreinander, Kirche für alle sind. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgemacht hast, wie man eine Vision verkörpern kann. Und ich danke dir, dass die Vision war, uns zu retten. Und ich bitte dich, dass du uns mit deiner Liebe und Gnade füllst, und unsere Vision schenkst für unser Leben, dass wir sie verkörpern können, so, dass eben auch bei uns deine Liebe und Gnade und Güte aus allen Poren rausdringt. Ich bitte dich um deine Kraft und deinen Segen. Amen.